Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Ostermontagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kian Gaffrey.
Moin, moin, liebe Stammis. Ich hoffe, ihr hattet bisher schöne Ostern mit euren Liebsten.
Ja, war ja auf jeden Fall ein fußballreiches Wochenende. Wir haben auch heute eine Menge zu besprechen. Es gab ja unter anderem 3 Sonntagsspiele in der Bundesliga. Wir fangen an mit der Partie zwischen Bochum und Darmstadt. 2-2 ist das Ding ausgegangen und wir hören rein bei Max Backhaus.
In der Sekunde ist das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und dem SV Darmstadt 98 vorbei. Endstand 2-2 und ja, unsere Schlagzeile hätte sein können VfL Doofum. Doof in Versalien, das haben wir ungefähr vor 2 Jahren auch schon mal gebracht. Es passt einfach wieder. Man führt 2-0 gegen den Tabellen 18 SV Darmstadt, der quasi tot ist. Aber stattdessen vergibt man die großen Chancen auf das 3-0, holt den Gegner dadurch wieder ins Spiel, der gleicht am Ende aus. Man muss sich an die eigene Nase fassen. Am Ende hat Manuel Riemann daneben gegriffen und mit einem Fehler das 2-2 verschuldet. Ja, am Ende hat man zwar tatsächlich immer noch 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, aber jetzt 4 Niederlagen in Folge, einmal unentschieden gegen Darmstadt, das hätte man gewinnen müssen. Die Stimmung könnte auf jeden Fall in Bochum besser sein und für Darmstadt gilt eigentlich das Gleiche. Also heute hätte man gewinnen müssen, um nochmal irgendwie die Chance zu haben. So sieht es jetzt echt sehr schlecht aus. Richtig glücklich kann heute keiner sein.
Ja, hilft am Ende allen nicht so richtig, wobei die Bochumer ja das Glück haben, dass Siegen das größte Fremdwort im Bundesliga-Tabellenkeller ist. Killi, machen wir weiter mit dem Spiel. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von unten nach oben. Augsburg gegen Köln. Da hast du ja ein bisschen mehr mit zu tun gehabt gestern.
Ja, genau. Ich war Spielschreiber des Ganzen und hatte mich generell zu diesen Sonntagsspielen jetzt auf nicht so einen coolen Sonntag eingestellt. Muss aber rückblickend sagen, alle 3 Spiele hatten irgendwie was für sich. Das war geiler als das, was in England passiert ist. Darüber reden wir auch noch weiter. Kurz zu Köln gegen Augsburg. Ich fand gerade vom Beginn an weg, ist da jetzt nicht viel passiert, die ersten 15 Minuten. Dann gab es das Führungstor für die Augsburger durch Meier, was dann auch irgendwie verdient war, weil Augsburg hatte so die zwingenderen Standards, auch wenn da jetzt nicht wahnsinnig viel ging. Köln generell in der ersten Halbzeit hat es ganz gut gemacht, fand ich. Die hatten schon 1-2 Vorträge nach vorne, wo ich gemerkt habe, okay, die haben im Trainingslager wirklich an offensiven Kniffen und so weiter gearbeitet. Durch Selke dann den Ausgleich gemacht, aber in der zweiten Halbzeit war der FC mehr oder weniger wirklich bodenlos. 1-2 Kontermöglichkeiten, ja. Hätten sie die besser ausgespielt, hätte es auch Tore geben können, ja, aber generell war Augsburg viel, viel besser in der zweiten Halbzeit und die können sich wirklich an den Kopf fassen, dass der Belcho in der 70. mit der Hacke ein Tor machen will, anstatt einfach mit der rechten Innenseite das Tor zu machen, weil dann gewinnen sie nämlich 2-1, hätten auch 3-4-1 gewinnen können. So ist es dann 1-1, ja, Augsburg nach 4 Siegen in Folge mal wieder unentschieden gespielt. Für die Kölner ist es ein bisschen zu wenig, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich komplett bei dir. Das ist halt der Vorteil in dieser Saison für Werder Bremen, für Wolfsburg, für alle anderen, für die Gladbacher, dass wenn da unten gepunktet wird, dann in den allermeisten Fällen halt nur einfach. Und das ist einfach zu wenig. Damit holst du diesen Riesenrückstand nicht auf.
Ja, und zum Beispiel, man hätte jetzt auch nicht erwartet, dass Mainz ein Unentschieden holt in Leipzig. Das tut dem FC dann auch wieder nicht gut.
Aber es ist halt auch nur ein Unentschieden, ne?
Genau.
Ich meine, klar, ist in Leipzig, aber auch wieder nur ein Unentschieden.
Der Abstand bleibt gleich. Für den FC sind die nächsten 3-4 Spiele super wichtig. 3 der 4 nächsten Gegner heißen Mainz, Darmstadt und Bochum. Also die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Da sollten sie dann mindestens mal 2 Siege holen.
Ein Spiel haben wir noch an diesem Sonntag gehabt in der Bundesliga und das war ein Riesenspektakel. Wir hören rein bei Felix Arnold. Am Ende heißt es VfB Stuttgart gegen 1. FC Heidenheim 3-3.
Abpfiff in Stuttgart in einem völlig verrückten Spiel trennt sich der VfB mit 3-3 von Aufsteiger Heidenheim. Es bleibt dabei, gegen die Mannschaft von der Ostalb können die Hoeneß-Leute einfach nicht gewinnen. Nach der Niederlage im Hinspiel gab es jetzt zumindest durch ein ganz spätes Tor von Dennis Undaff einen Punkt im Kampf um die Königsklasse. Eigentlich 2 Punkte zu wenig, wenn man überlegt, dass der VfB lange Zeit das Geschehen völlig im Griff hatte. Trotz Ultra-Ärger und Stimmungsboykott zu Beginn lag der VfB lange Zeit souverän in Führung. Es gab ein spätes Tor von Serhou Guirassy in der ersten Halbzeit und ein frühes Tor von Angelo Stiller in der zweiten. Doch dann, nach knapp einer Stunde, machte Torhüter Nübel einen extremen Bock, ließ den Ball einfach durch die Finger flutschen und so kamen die Heidenheimer wieder ran und drehten das Spiel durch 2 Tore von Tim Kleindienst spät in ihre Richtung. bis eben Dennis Undav kurz vor Schluss zumindest einen Punkt sicherte, der aber, wie gesagt, im Kampf um die Königsklasse auch zu wenig sein könnte. Nächste Woche geht es für den VfB nach Dortmund und man weiß ja, dass sich die Borussia bekanntermaßen auch Selbstvertrauen geholt hat im Klassiker gegen die Bayern. Ganz im Gegensatz zum VfB, der trotz des späten Ausgleichs hier Punkte liegen lässt.
Ja, Kili, also fangen wir mal damit an, nach dem 2-0 von Stiller in der 53.
Und bis dahin haben die Heidenheim wirklich an die Wand gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Und diese Vorträge nach vorne, ein Angriff schöner als der andere vom VfB, das war Wahnsinn.
Also nach dem 2-0 haben alle gedacht, also bei uns auf jeden Fall alle, das Thema ist durch und jetzt ist es nur noch ein Punkt auf die Bayern.
Genau, so war der Tenor.
Genau, und dann kommt Nübel, sagt, nee, legt sich das Ding. Also, das war ja ein unfassbares Eigentor.
Ja.
Das war, man kann auch nicht sagen, irgendwie auch da klein hin, sondern nee, das war einfach ein unfassbares Eigentor. Macht das 2-1, ne, dann hat Felix das Ganze ja gerade schon beschrieben und dann gehen unsere Meinungen am Ende des Spiels ein bisschen auseinander. Ich glaube, wo wir sie noch nicht auseinandergehen, ist bei der roten Karte für Dovidan, die war keine.
Nee, die war eher gelb.
Würde ich auch sagen. Also gelb hätte ich okay gefunden. Der tritt dem nicht auf die Achillessehne, nicht mit offener Sohle. Das ist einfach ein Foul von hinten. Und das ist für mich einfach eine gelbe Karte gewesen. Und ich bin dann der Meinung, das war schon 90 plus 6. Danach müsste das Spiel eigentlich vorbei sein. Weil es waren 6 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Wenn der das Foul pfeift, gibt es eine gelbe Karte. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel geht 3-2 für Heidenheim aus. Ist meine Meinung dazu. Du sagst, ist schon okay, dass noch ein bisschen läuft.
Naja, wir müssten uns dann ganz detailliert nochmal die Nachspielzeit, die komplette angucken. Gucken, wo ist Zeit liegen gelassen worden. Das Foul ist ein bisschen vor 90 plus 6. Dann dauert es ein bisschen. Du meinst dann, es hätte dann weniger lang gedauert, wenn es nur gelb gibt. Das
100% Schmidt möglich. Kriegt ja auch noch gelb.
Ja, aber die Diskussion gibt es trotzdem dann auch um Rot. Dann greift vielleicht noch der Kölner Keller ein, weil er doch nochmal nachfragt und so. Also es kann in beide Seiten ausgehen. Von dem her waren die 2 Minuten, die es dann noch oben drauf gab, inklusive Undav-Tor, schon okay. Und wir können die Diskussion eigentlich beenden in Zukunft, wenn wir Netto-Spielzeit einführen würden.
Das stimmt, genau. So. Aber also ich finde halt, weißt du, wenn der in der 93. oder 94. die Rote kriegt, okay. Aber das war schon, wie gesagt, 90 plus 6. Fand ich schwierig. Am Ende ein glücklicher Punkt für den VfB und ein glücklicher Punkt für Heidenheim. Und trotzdem sind beide unglücklich.
Ich glaube, unglücklicher ist der VfB sogar.
Das kann gut sein, ja, kann ich mir vorstellen. Weil dieses Spiel darfst du nach 53 Minuten niemals mehr aus der Hand geben. Das geht gar nicht eigentlich, ja. So wie es gelaufen
also
ist.
Sie hätten nochmal 2 Punkte mehr zwischen sich und RB Leipzig packen können.
Ja.
Klar hätte Heidenheim mit einem Sieg jetzt auch weiter nach oben Richtung Platz 7 schielen können. Alles gut und schön, aber jetzt mal auf den VfB gemünzt, ne? Hätten sie 2 Punkte mehr zwischen sich und RB packen können, das wäre gut gewesen. Sie hätten Dortmund auf Distanz halten können, ne? Jetzt ist Dortmund auf 4 Punkte dran. Dortmund generell der Gewinner des Spieltags und André, ja. Lass mich da bitte einen Take nochmal ganz kurz zu machen. Ich hatte am Sonntagmorgen eine Diskussion mit einem Stammi, der Meinung war, boah, ihr müsst euch jetzt alle bei Edin Terzic entschuldigen. War kein BVB-Fan,
ja,
muss man dazu sagen. Wir sollen jetzt alle bei Edin Terzic entschuldigen, weil jetzt hat er ja allen gezeigt, seinen Kritikern und 5 Siege in Folge und so. Ich sag da ganz ehrlich nochmal, ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass Edin Terzic auf Dauer nicht der richtige Trainer für den BVB ist. Ich sage nochmal ein, zwei Statistiken. Letztes Jahr Meisterschaft verspielt, mit Unentschieden auf Schalke und so weiter, in Stuttgart damals noch, ne, die ein ganz anderer Gegner mittlerweile sind. Achtelfinale Pokal aus, dieses Jahr. Viertelfinale Pokal aus, letztes Jahr, jeweils mit 2-0 ausgeschieden. Achtelfinale aus Champions League. Und nur wenn man jetzt bei Bayern München 2-0 gewinnt, heißt es nicht, dass man der richtige Trainer ist.
Und jetzt natürlich noch in der Champions League drin ist, das, so fair muss man sagen.
Wenn die bei Atletico Madrid das Ding ziehen und nach 2 Spielen weiterkommen in Champions League Halbfinale, dann fresse ich vielleicht ein paar meiner Worte. Das gebe ich hier auch offen und ehrlich zu und dann sage ich, da habe ich ihm Unrecht mitgetan, aber ich bin auch da überzeugt, dass die ausscheiden.
Also ich habe das ja gestern in der Folge auch schon gesagt, dass Terzic auch so ein bisschen den Zeigefinger erhoben hat in Richtung Medien und ja, jetzt kann man uns hier wieder feiern, das verstehe ich auch nicht. Ich bin gespannt, was die nächsten Wochen bringen und ich bin auch gespannt, was für ein BVB noch drin ist, ob die vielleicht noch oben auf Platz 3 angreifen oder nicht. Auf jeden Fall können wir das festhalten, definitiv. Und da können sich alle BVB-Fans auf jeden Fall freuen, der große Gewinner des Spieltages.
Wenn der jetzt am Ende mit der Truppe noch Dritter wird oder von mir aus sogar noch Zweiter, wobei ich das so ein bisschen außer Reichweite ansehe.
Ja, sehe ich auch nicht.
Und dass sie Leverkusen dann vielleicht auch noch ein bisschen ärgern und einmal schlagen, dann würde ich sagen, ja, okay, dann fresse ich ein bisschen meine Worte, aber Stand jetzt so, nö.
Lass uns mal noch ein bisschen Leverkusen machen, wo du sie gerade ansprichst. Flo Wirtz wird auch in der nächsten Saison für Bayer spielen. Das hat Boss Fernando Caro jetzt gesagt. Wir hören mal rein bei Pippo Ahrens.
Ja, hallo André. Am Wochenende hat Fernando Caro, der Geschäftsführer von Bayer Leverkusen, ein Interview im spanischen Radiosender Onda Cero gegeben. und dabei unter anderem über die nahe Zukunft von Nationalspieler Florian Wirtz gesprochen. Er bestätigte, mit Sicherheit wird Florian Wirtz in diesem Jahr zu 100% hier bleiben. Das ist eine tolle Nachricht für die Fans, die ja immer sich etwas Sorgen gemacht haben, dass der Nationalspieler möglicherweise doch zu einem großen Verein wechseln könnte. Aber in Leverkusen war man fest davon ausgegangen, dass Wirtz bleiben wird, zumal auch sein Vater und Berater Hans Wirtz immer gesagt hat, dass die nahe Zukunft seines Sohnes in Leverkusen liegt. Zusammen dann mit Xabi Alonso geht es nächstes Jahr für Wirtz zum ersten Mal in seiner Karriere in die Champions League. Die hatte er letzte Saison verpasst, weil er wegen eines Kreuzbandrisses monatelang gefehlt hatte. Champions League erwähne ich deshalb, weil es ist ein bisschen untergegangen am Wochenende. Leverkusen hat durch den Sieg gegen Hoffenheim schon die Qualifikation für die Königsklasse geschafft. Aber nochmal auf das Interview von Fernando Caro. Er hatte da auch eine ganz interessante Geschichte noch zu Kai Havertz erzählt. Das ist ja der Rekordverkauf in der Geschichte von Bayer Leverkusen, der 2020 zum FC Chelsea gewechselt war. Und Caro sagte, die eigentliche Option war, Havertz an Real Madrid für 80 Millionen Euro zu verkaufen. Aber Real Madrid steckte damals in finanziellen Schwierigkeiten und konnte den Transfer nicht abschließen. Havertz wollte aber unbedingt wechseln. Caro hätte ihn gerne noch ein Jahr dann hier behalten in Leverkusen. Aber er sagte, Havertz hatte die Motivation, unbedingt wechseln zu wollen. Und er ist dann zum FC Chelsea gegangen. Mittlerweile, das wissen wir ja, spielt er beim FC Arsenal.
Ja, Kilo, lass mal erstmal zu Wirtz kommen. Das ist jetzt nicht die größte Überraschung aller Zeiten, aber ich fand's trotzdem nicht safe. Du warst dir schon sicher, ne?
Ich war mir jetzt nach den letzten Aussagen auch, die sein Vater getätigt hat, schon ziemlich sicher. Mir ging's ja auch bei Xabi Alonso jetzt nicht wirklich anders. Ich bin schon davon ausgegangen, dass die über den Sommer hinaus beide in Leverkusen bleiben, weil nochmal, die kennen auch die Kaderstruktur, egal ob du Trainer bist oder Spieler in dem Konstrukt, du guckst dir alles an, wie wird die Mannschaft wahrscheinlich performen, wie kann ich darin dann auch glänzen, ist immer gut für einen Nachwuchsstar, so wie Florian Wirtz, der mittlerweile auch etabliert ist, zu sehen, okay, ich spiele mit den Jungs nächstes Jahr genauso zusammen und kann in der Champions League hundertprozentig auch was reißen und auch wieder in der Bundesliga mit dem Kader. Deswegen macht es für alle Seiten Sinn, dass Florian Wirtz auf jeden Fall noch mal ein Jahr in Leverkusen bleibt. Und dann kann er immer noch irgendwo hingehen.
Ich wollte gerade sagen, also Kai Havertz, das hat Pippo ja auch noch angesprochen und Caro hat es ja auch gesagt, ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein mahnendes Beispiel. Weil ja, ich weiß, Champions League gewonnen mit Chelsea, aber ich habe so nur mein Gefühl, mein persönliches Gefühl. Ich habe den Jungen in Leverkusen ein paar Mal spielen sehen. Ich fand, der ist besser gewesen, als das jetzt
ja,
ist.
Ja, aber André, jetzt sei mal ganz ehrlich. Wenn du vielleicht jetzt die letzten 2-3 Jahre nicht so mega im Auge der Experten gespielt hast wie Kai Havertz, ja, aber die Champions League gewonnen hast in deinem ersten Jahr plus das Finaltor gemacht hast, ja, was willst du noch mehr?
Ja, das stimmt schon, aber
also was hätte er denn jetzt persönlich noch mehr wollen? 30 Tore plus in der Premier League?
Nee, er ist auch nie, oder auch lange nicht unumstrittener Stammspieler gewesen. Ich glaube, dieser Real Madrid-Move, ich glaube, da hätte er zu dem Zeitpunkt damals sehr gut reingepasst. Das hätte ich mir gut vorstellen können. Vielleicht sogar ein bisschen besser als nach England. Wundert mich auch, also mich hat auch gewundert, dass er innerhalb Englands noch gewechselt ist.
War eine schöne Geschichtsstunde mit Pippo ja hier so, mit Real.
Ja,
also.
Ja, also fand ich auch. Also mal gucken, wie es weitergeht. Leverkusen will uns natürlich weiter beschäftigen. Lass uns mal auf England gucken. Kai Havertz hat ja gestern auch gespielt, ne, gegen Manchester City. Gab ein 0-0 am Ende. Arsenal hat sich eingemauert.
Ja, mir fällt übrigens gerade nochmal ein, das mahnendere Beispiel für Florian Wirtz wäre Julian Brandt gewesen.
Ja, obwohl auch Julian Brandt eine ordentliche Karriere spielt. Also ich glaube, dass Kai Havertz ein bisschen mehr Potenzial noch hatte als Julian Brandt.
Ja, ja.
Aber ist,
gut.
Lass
jetzt
uns
komm
zu Arsenal und Man City kommen. Arsenal hat sich eingemauert und hat das 0-0 mitgenommen.
Tja, aber so muss es doch sein.
So, und am meisten profitiert hat Jürgen Klopp und Liverpool. Die haben nämlich gewonnen gegen Brighton und sind deswegen wieder ganz vorneweg Tabellenführer.
Und ich gucke jetzt irgendwie wieder ein bisschen neidisch auf die Premier League, obwohl die Bayern dieses Jahr nicht Meister werden, aber da stehen die ersten drei innerhalb von 3 Punkte.
Wobei ich das Spiel gestern nicht so geil fand.
Nee, war es ja auch nicht, aber es ist einfach der Meisterschaftskampf, der es verdammt spannend macht. Und immer wenn du nach England die letzten Jahre geguckt hast, ich erinnere mich da an ein Tor von Kun Aguero in der 90. plus 5 damals, der das Manchester City zum Meister gemacht hat. Also in den letzten Jahren so irgendwie die Meisterdichte gegen Ende der Saison immer wahnsinnig hoch in der Premier League. Also wer es hätte werden können. Deswegen ist
ja, aber City und Liverpool hatten auch schon einsame Saisons.
Ja,
und so.
Aber zwischendurch gab es trotzdem mal immer wieder diese Saisons, wo es dann bis zum letzten Spieltag spannend gewesen ist.
Letzte Saison in der Bundesliga war
ja,
letzten 20 Minuten spannend.
Ja, einmal von 12 Jahren.
So. wenn du Spannung willst, dann bleib doch bei deinem Schalke. Also da ist spannend, ob die Klasse halten.
Ja, der ist geil.
Ja.
Der war geil.
Also die haben 0-0 gespielt gegen KSC, ist eigentlich zu wenig, aber halt auch nicht wenig genug, dass Gerards fliegt, würde ich sagen. Wird spannend, wird knapp da unten.
Ja, wird sehr, sehr knapp und das Spiel hat ja nochmal ein Diskussionsthema dabei gehabt. In der 87. Minute gab es einen vermeintlichen Elfmeter, der Schalke nicht anerkannt wurde und dann hat es in der Mixzone wohl richtig geknallt. Da wäre ich dann wieder gerne mal dabei gewesen vor Ort. Terodde muss wohl den Schiri als geisteskrank bezeichnet haben und Keke Topf sprach von bodenlos.
Ja.
Der Einzige, der noch so ein bisschen sein Gesicht gewahrt hat, war der Trainer, der gesagt hat, er glaubt, im Laufe der Saison gleicht sich das dann immer aus, plus minus null. Ja, da hat Schalke schon wieder so richtig emotional reagiert, wie es dann halt so ist. Die Presseleute von Schalke konnten die Spieler dann wahrscheinlich auch nicht mehr einfangen. Es war schon dann vielleicht ein Müh drüber, wobei ich dann auch schon verstehen kann irgendwie, wenn du so krass kämpfen musst, um die Klasse zu halten und dann in der 87. gegen Ende eines sehr, sehr wichtigen Spiels gegen KSC dann nicht einen Elfmeter bekommst, dann kann ich die Emotionen irgendwo auch verstehen.
Spannend ist nicht nur unten, spannend ist auch oben.
Ja.
Momentan sieht es aber eher danach aus, als wenn es nur um Platz 3 spannend wird. Der HSV gewinnt nicht bei Greuther Fürth.
Spiel und dadurch 1-1. Sind sie wieder Vierter.
Sind Vierter. Düsseldorf hat die überholt. Die haben ja bei Lautern gewonnen.
Genau.
Was auch wieder für unten Auswirkungen hat. Also zweite Liga ist quasi jedes Spiel ein spannendes Spiel mittlerweile. Ja. Die einzigen, die entspannt vorne wegmaschinen, sind St. Pauli und Kiel.
Ja, hundertprozentig. Auch die Magdeburger unten müssen dann wieder aufpassen.
Ja.
Nur nochmal so, um die Spannung der zweiten Liga auch ein bisschen hörbarer zu machen hier. St. Pauli ist durch, 2-1 gegen Paderborn gewonnen, auch relativ souverän. Ich glaube, Kiel wird es auch machen. Und wie du gesagt hast, Platz 3 ist halt super spannend. Vielleicht brechen die Kieler hinten raus,
ja, nochmal
vom
noch
Kopf
so sicher,
her mental ein bisschen ein. Aber der HSV muss sich schon straffen. Und irgendwie so, wenn man jetzt so die letzten anderthalb, zwei Jahre anguckt, ist Düsseldorf immer ein bisschen konstanter gewesen, so von den Leistungen her, von den Eindrücken her. Deswegen habe ich schon Sorge, dass es beim HSV wieder nicht klappt und auch Sorge, dass die André Albers Worte, dieses Jahr schaffen sie es auf jeden Fall, dir wieder um die Ohren fliegen.
Ja, so wie jedes Jahr. Wir machen Deckel drauf, diese Woche ist DFB-Pokal und da sehen wir Fortuna Düsseldorf ja auch in Leverkusen, das wird eine ganz schwere Aufgabe.
Ja, also, wen ihr nicht hören werdet, ist André Albers, der ist im Urlaub.
Ja, ich bin unterwegs, aber ich bin ab...
Verrätst du, wo du hinfährst?
Ich bin auf Sylt.
Oh,
aber
André Albers auf Sylt, der muss
Samstag,
aber Geld haben.
Ab Samstag bin ich wieder
läuft
da.
Läuft Stammplatz so gut, ja?
Deckel drauf jetzt.
Ciao, ich kann mir ja eine Usedom leisten. Halt, ciao.
Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.